So, ich bin zurück. Hoffe, ihr seid auch zurück an euren Plätzen. Habt euch gestärkt durch Kaffee, durch andere Dinge. Genau, eine kleine Pause gehabt. Wir wollen unser Studium fortsetzen. Ich richte mir das wieder hier ein. Genau, alles klar. Wir betrachten die vier lebendigen Wesen, die die lebendige Schöpfung repräsentieren, dass die eine lebendige Schöpfung sind, in der der Geist Gottes ist und der Lebensodem ist, wird ausgedrückt durch diese vollen Augen ringsum und durch und überall volle Augen inwendig und ringsum, diese Beschreibung. Aus dem parallel eben Bericht von Hesekiel wird deutlich, dass eben und in ihm ist der Geist Gottes, der lebendige Geist Gottes, sodass da geht es um diese lebendige Schöpfung Gottes. Warum ist es wichtig, dass es hier um eine lebendige Schöpfung handelt? Es geht hier um die Anbetung, dass es hier, dass diese Schöpfung, diese lebendige Schöpfung Gott verherrlicht, ihm Dank darbringt, ihn. Die Schöpfung an sich selbst, die gesamte Schöpfung hat ja diese Funktion. Hier geht es aber speziell um, und sie sagen, und sie sprechen, und sie zeugen und sagen, heilig, heilig, heilig. So, das ist, im Wesentlichen sind das Repräsentanten der Schöpfung, der ganzen Schöpfung Gottes vor ihm mit diesem Zweck, also in dieser Umschreibung. Bin mir sicher, dass da noch nicht alle Fragen dazu beantwortet sind, aber im Wesentlichen geht es darum, und da möchte ich auch einfach ein bisschen auch vorwärts gehen, dass wir nicht zu lange bleiben. Die Parallelstellen zu Hesekiel, Kapitel 1 oder Kapitel 10, ist gut, wenn man da hineinschaut und sie liest, da bekommt man Antworten. Wenn man die anschaut, was im Alten Testament und Neuen Testament über die Cherubime gesagt wird, über Seraphim gesagt wird, dann wird man sehen, dass das eine Umschreibung dieser Wesen bilden und diese Wesen sind. Wir nehmen daraus einfach mit für uns und zum Verständnis unseres Textes zu einem, wie gesagt, dass es hier um die lebendige Schöpfung geht, die Gott verherrlichen soll. Aber hier geht es auch darum, dass es eine Anbetung stattfinden muss und auch, aber auch, dass die Heiligkeit Gottes bewahrt wird durch diese beschützt wird, dass Gott wirklich angebetet wird. Ihre Art der Anbetung ist Vers 8, und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum inwendig voller Augen. Diese sechs Flügel, Hinweis auf die Seraphim. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, der Allmächtiger. Das da haben wir einen klaren Bezug eben auch eben zu der Jesaja-Stelle, Jesaja 6, in der die Seraphim ja genau das tun. Sie sagen, heilig, heilig, heilig. Hier, Herr Gott, der Allmächtige, und das ist ja die ganze Thematik der Offenbarung hier, die uns Jesus Christus als den Allmächtigen vorstellt, der über allen ist, der inmitten der Gemeinde ist, inmitten des Thrones, inmitten der Geschichte, der ist das Zentrum von allem, und er ist der Allmächtige. Ihm ist gegeben alle Macht, wenn wir das jetzt so ausdrücken. Und das wird angebetet. Heilig, heilig, heilig. Eine vollkommene göttliche Anbetung. In der Wiederholung des dreimaligen Heilig klingt natürlich schon diese ganzheitliche göttliche Anbetung von Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist. Also dieses heilig, heilig, heilig. Gott wird in seiner Ganzheit angebetet, in allen drei Personen wird er angebetet, wird da hier verherrlicht. Aber drei steht natürlich für die Zahl für Gott selbst. Und somit wird Gott an sich selbst in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Herrlichkeit, die eben hier beschrieben wird, wird er angebetet. Und zwar von wem? Eben von diesen vier lebendigen Wesen. Das ist ihre Funktion, das ist ihre Aufgabe. Sie tun es. Und dann sagen sie, der da war und der ist und der da kommt. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig aus der Perspektive. Sie beginnen, also sie beten Gott an und sprechen eben von diesem allgegenwärtigen Gott, von den ewigen Gott. Und dann sagen sie, da war, das ist das, all das, was er getan hat, wo, in all dem, wo er sich schon offenbart hat, in all dem, wo er sich schon eben bezeugt hat und sichtbar hat werden lassen, dann er wird angebetet in dem, was er ist, nämlich das heißt, was er jetzt ist, was er jetzt tut, in all seinem Wirken jetzt. Und dann mit der Perspektive in der Anbetung nach vorne hinaus, all das, was er noch vollbringen und vollenden wird. Also der da war und der da ist und der kommt. Später in der Offenbarung gegen Ende werden wir diese Anbetung nochmal hören. Und dann wird der da kommt nicht mehr da sein, weil er ist dann in seiner Herrlichkeit eben wiedergekommen und vollendet alles. Aber das heißt, aus dieser Perspektive, aus dieser, auch von dem Beginn hier Kapitel 4, sind wir ausgerichtet auf das, was noch, auch noch kommen wird. Also es werden bestimmte Ereignisse stattfinden, für die Gott angebetet werden muss, für die Gott verherrlicht werden muss. Genau, das ist der Blickwinkel, den wir hier haben. Also, das ist ihre Funktion, der vier lebendigen Wesen vor dem Thron Gottes, ihn anzubeten. Nur nebenbei, einer der herrlichen Cherubim, Cherub, war auch der Teufel, der Satan, die alte Schlange, der selbst fiel und ein Drittel der Engel mit sich zog in diesen Fall gegen die, in der Rebellion gegen die Anbetung Gottes, gegen die Verherrlichung Gottes. Eigentlich eben in der Aufgabe, die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes zu bewachen, hat er diesen Platz verlassen und weigerte sich, Gott die Ehre und die Verherrlichung zu geben. Und so ist er gestürzt. Und im Laufe der Offenbarung wird auch deutlich, wie Gott ihn beseitigen wird, wie er ihn auch vernichten wird und wie Gott es richten wird und wie Gott auch die Engel einsetzen wird, um dieses Gericht auszuüben, weil sie dafür verantwortlich sind, dass Gottes Herrlichkeit groß gemacht wird oder bewahrt wird. Ja? Also er wird aus dem Himmel hinausgestoßen, aus dem Himmel geschmissen, weil er eben weigert, diese Aufgabe, diese Berufung, die er bekommen hat, nachzukommen. Einfach nur, ja, aber darauf werden wir eingehen, wenn wir dann spätestens Kapitel 12 ankommen. Da wird sehr deutlich, wo der Bezug hier ist. Und dann Offenbarung 20 und so weiter. Dann sehen wir, also nachdem wir die Anbetung sehen, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Und jetzt schaut man, was die Reaktion der Anbetung der Schöpfung hervorbringt, Anbetung der vier lebendigen Wesen für eine Reaktion hervorbringt. Was kommt dann? Vers 9 heißt es, und wenn die lebendigen Wesen, also die wir gerade angeschaut haben, Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, und da, also wenn sie diese Anbetung hervorbringen, also wenn sie Gott verherrlichen, schaut mal, Herrlichkeit, Ehre und Danksagung, 3, heilig, heilig, heilig. Man kann gegenübersetzen dann auch das erste heilig, Herrlichkeit, das zweite Heiligkeit, Ehre, das dritte Heiligkeit, Danksagung. Auch in dieser Weise ein dreifache Verherrlichung, Herrlichkeit, Ehre und Danksagung. Sie verherrlichen Gott in seiner Herrlichkeit, sie geben ihm die Ehre, das heißt, sie sprechen ihm die Würdigkeit zu und sie bedanken sich dafür. Sie bedanken sich ihm bei ihm für das, was er ist, für das, was er tut und für das, was er noch tun wird. Also, und wenn sie das tun werden, heißt es, geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also wenn sie das tun, wenn sie ihn verherrlichen werden. Und jetzt als letztes nochmal, wer ist denn, der auf dem Thron sitzt? Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, eben dieser ewige Gott. Wenn sie dem ewigen Gott die Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen werden, wenn sie sagen werden, heilig, 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 dann wird etwas passieren. Da heißt es Vers 10, so werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Jetzt, so, das heißt, der erste Gedanke ist die Anbetung der Schöpfung, der vier lebendigen Wesen, Repräsentanten der Schöpfung, ruft die Anbetung der 24 Ältesten hervor, der Repräsentanten der Gemeinde. So, von der Schöpfung, dass die ihre Anbetung bringt die 24 Ältesten dazu, ebenfalls das zu tun. Aber eine interessante Reihenfolge, ja. Das, worauf ich aber hinaus möchte und auf etwas aufmerksam machen möchte, wann werden sie es tun? Schaut mal, denn wie es hier formuliert ist, liegt das noch in der Zukunft. Denn es heißt, und wenn die lebendigen Wesen, ihre Herrlichkeit, ihre Dank geben werden, das liegt in der Zukunft, sie werden es noch tun, dann werden, so werden die 24 Ältesten niederfallen und dann werden sie den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und dann heißt es, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen von dem Thron und sagen, du bist würdig und so weiter. Wann, also wird uns etwas gesagt, dass etwas in der Zukunft liegt, dass die Anbetung der vier lebendigen Wesen, diese Art und Weise, was sie da sagen, wie sie es tun, in der Zukunft liegt. Und wenn sie das tun werden, dann werden erst dann werden auch die 24 Ältesten mit in diesen Lobpreis einstimmen und ihm in dieser Art und Weise ihre Anbetung darbringen, Siegesgrenze niederlegen, sich niederwerfen und dieses Zeugnis abgeben, was sie dann sagen werden. Also es liegt hier in der Zukunft, dass dieses Werden. Und wann werden sie das tun? Was wird, das ist die entscheidende Frage. Was wird dazu führen, dass die Schöpfung Gott als den Schöpfer anbetet? Was wird dazu führen, dass die 24 Ältesten Gott als den Erlöser, das hat was mit den 24 Ältesten zu tun, Siegesgrenze, weiße Kleider. Also was wird dazu führen, dass Gott als Schöpfer und als der Erlöser, der auf dem Thron sitzt und regiert, von der himmlischen Welt angebetet wird. Wir reden hier vom Himmel. Wir reden jetzt von dem, was im Himmel stattfindet, was später auch auf der Erde stattfinden muss. Wir reden jetzt, wann wird im Himmel dieser Lobpreis vollkommen sein? Wann wird er wahrhaft vollendet sein, sage ich mal so? Wann wird das stattfinden? Und das ist dann gleich die Überleitung in Kapitel 5. Ich zeige euch schon mal, wann das sein wird, dann seid ihr schon innerlich vorbereitet und vielleicht werdet ihr das Kapitel 5 auch aus etwas anderer Sicht es lesen und vielleicht über den Inhalt darüber nachdenken. Ich zeige euch schon mal ganz grob, was in Kapitel 5 kommt. Im Einzelnen lesen wir es gleich, aber schon mal ganz grob. Kapitel 5 wird uns wieder der Thron vorgestellt. Das ist der auf dem Thron mit dem Buch, also mit der Buchrolle in der Hand, versiegelt. Dann ist die Frage, wer kann es brechen? Dann ist die Antwort, es ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Dieser Löwe aus dem Stamm Juda wird sich als das Lamm Gottes erweisen, der dann geschlachtet ist, aber jetzt nun lebt und zwar inmitten des Thrones steht. Und dann nimmt er dieses Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und dann schaut mal Kapitel 5, Vers 8, was passiert. Jetzt ist wichtig. Und als es das Buch, nämlich das Lamm, nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten an jeder eine Harfe, einen goldenen Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott und seinem Königtum und Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. So, nur bis dahin. Wann werden die lebendigen Wesen Gott verherrlichen, in dem heilig, 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 Herrlichkeit, Ehre und Danksagung, lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit? Wann wird das die 24 Ältesten zu diesem Lobpreis bewegen und in den Chor der Anbetung einstimmen? Wann wird das sein? Kapitel 4 sagt, sie werden es tun. Es wird noch passieren. Kapitel 5 sagt, wann wird das sein? Und das sagt, wenn Jesus sich auf den Thron setzt, wenn Jesus die Herrschaft annimmt, als der Anfang der Schöpfung Gottes und der als würdig erwiesen worden war, sich auf den Thron zu setzen. Das heißt, als Jesus sich auf den Thron gesetzt hat, begann die wirkliche Anbetung der ganzen himmlischen Schöpfung. Als Jesus im Himmel angekommen war und sich auf den Thron gesetzt hat, dann empfing er Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit, empfing er Anbetung. Als der ewige Schöpfer Gott wurde er dann angebetet. Überlegt mal, was für herrliche Wahrheit. Das heißt, der Schöpferthron wird vorgestellt in Kapitel 4. Die ganze himmlische Schöpfung wird vorgestellt in all diesen Wesen, die Gottes Herrlichkeit, Gottes Ratschluss repräsentieren. Das heißt, Gottes Gedanken, dann aufgrund dieses Wesens Gottes oder dieses Ratschlusses hat er dann die sichtbare Schöpfung gemacht. Und nach dem Abbild dieser Herrlichkeit hat er diese sichtbare Schöpfung geschaffen. Und dann heißt es, und diese himmlische Schöpfung wird dann Gott als den Schöpfer verherrlichen, wenn er sich in seinem Sohn und auf den Thron setzt und in dem Überwinden des Todes, der Sünde und des Teufels, in dem Überwinden sich auf den Thron setzt und dann wird er die Anbetung empfangen. Wenn er aus dieser gefallenen Schöpfung sich sein Volk erkauft und errettet, dann beginnt im Himmel ein Lobpreis. Das ist das Bild, was gezeigt wird. Und nur nebenbei, das ist schon Vergangenheit, richtig? Das heißt, im Himmel findet das schon permanent statt, dass unser Herr Jesus Christus im Himmel angebetet wird. Das heißt, wir gucken uns gleich nochmal den Lobpreis im Einzelnen an, aber was jetzt nach Kapitel 4 kommt, Kapitel 5 ist, uns wird gezeigt, wann hat sich und auf welche Art und Weise und warum konnte sich Jesus auf diesen Thron setzen und sich als Gott erweisen, als sich als Gott der Schöpfer erweisen, der würdig ist, Anbetung zu nehmen. Ich will sogar so sagen, Kapitel 5 ist die Thronszene Gottes. Das heißt, das ist die Intronisierung, kann man das so sagen? Das heißt, das ist uns wird beschrieben, der Moment, als Jesus in den Himmel auffuhr und die Herrschaft bekam. Das ist die Thronszene, in dem der König gesalbt wird, als König eingesetzt wird, indem der König seinen Thron bekommt. Ich habe von meinem geistigen Auge halt die ganzen Filme, die ich halt so kenne, wenn Könige gesalbt und eine Krone bekommen haben und sich auf den Thron gesetzt haben, Zepter in die Hand bekommen haben und dann die Huldigung bekommen haben. Das entspricht mit Sicherheit nicht dem, was im Wesentlichen dem, was hier beschrieben wird. Aber das ist ein Blick in den Thronsaal Gottes und wo der Löwe aus dem Stamm Juda, das Lamm Gottes, diese Thronbesteigung, das ist vielleicht gut, diese Thronbesteigung macht und was es dann auslöst. So. Und wenn die lebendigen Wesen anbeten werden und wenn die 24. Ältesten anbeten werden, dann werden sie Folgendes sagen. Wann wird das sein? Da muss man nicht lange warten, das ist dann Kapitel 5. Wird dann in Kapitel 5 entfaltet. Was führte letztendlich die lebendigen Wesen und die 24 Ältesten zu diesem Lobpreis? Gucken wir uns aber erst einmal noch diesen Lobpreis der 24 Ältesten, der uns hier ab Vers 10 beschrieben wird. Also, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Also, interessant, richtig? So herrlich. Hier wird immer davon geredet, von dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der auf dem Thron sitzt, und wir wissen, das ist der Schöpfer Gott. Und später lesen wir, wen aber sie anbeten, und das ist das Lamm. Das heißt, der Schöpfer Gott ist Jesus, von dem eben in Kapitel 3, Vers 14 gesagt ist, er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. Oder wie das Zeugnis im Neuen Testament sagt, durch ihn wurde alles geschaffen. Er ist das Wort und durch das Wort wurde ja alles geschaffen. Also, sie beten den, der auf dem Thron sitzt, der Regierenden, und den, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Aber in welcher Haltung tun sie das? Wenn ihr euch das mal anschaut, in welcher Haltung? Sie fallen nieder. Niederfallen, das ist ein Ausdruck der Unterwerfung. Ein Ausdruck, da steht man nicht und sagt, ja, gut gemacht. Sondern das ist nicht ebenbürtig, das ist wirklich Unterwerfung, Erniedrigung, Demut. in wirklicher Hingabe, sich völlig vor ihm sich niederwerfen. Er ist, steht drüber, sie sind, sie stehen nicht drüber, sie sind unter ihm. Sie, auch wenn sie den Thron Gottes umgeben, auch wenn sie wirklich einen Anteil an dieser Herrlichkeit haben, auch wenn sie einen Teil der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln in ihrer Aufgabe als 24 Älteste, doch sind sie Geschöpfe, doch sind sie nicht Gott, doch sie beten nicht sich selbst an, sondern sie fallen nieder und beten ihn. Und dann heißt es, und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen. So. Die erste Haltung der Anbetung ist, die 24 Ältesten haben, demütigen, niederfallen. Die zweite Haltung ist, sie legen ihre Siegesgrenze nieder. Wir wissen, für was Siegesgrenze sind, was sie symbolisieren. Dass die symbolisieren für das ewige Leben, dass die Belohnung, wenn man das so sagen kann, den Lohn, den wir empfangen, wenn wir in den Wettlauf gelaufen sind, von dem spricht Paulus, dass er den Siegeskranz dann empfangen wird. So, das ist das Bild, dass, wenn die 24. Älteste die Gemeinde repräsentieren, so repräsentieren und die Siegesgrenze, so das ewige Leben repräsentieren, so schaut mal, was diese Repräsentanten in der Anbetung machen. Sie demütigen sich so weit, dass sie das ewige Leben sozusagen, das von Gott empfangen wird, dass sie vor ihm wieder zurückgeben. Sie legen es nieder. Das heißt, sie sind absolut was bewusst. Das haben sich nicht erarbeitet. Das ist nicht ihrs. Sie sind nicht stolz auf ihre Siegesgrenze und sagen, das, ja klar, war mein Teil. Zwar vielleicht nur ein Teil, auch wie auch immer, aber habe ja dazu was beigetragen. So, habe ich mir erarbeitet, das gehört mir. Das ist ja klar, habe ich mir verdient. Wer in dieser Haltung über die Rettung denkt und die Rettung versteht, der wird das nicht niederlegen und Gott wieder zurückgeben und sagen, von dir habe ich es empfangen, ich gebe es dir zurück. So wie der Sohn das Reich vom Vater empfangen hat und es ihm wieder zurückgibt, damit Gott in allem ist. So, wer glaubt, er hat sich das erarbeitet durch seine Werke oder durch sein Wollen oder durch sein Tun, der wird schwerlich in dieser Demut sich niederfallen vor Gott und ihm das wieder zurückgeben und ihm die Ehre dafür geben. Aber genau das passiert hier. Sie geben die Ehre, sie geben Gott die Ehre. Die 24. Ältesten werden dann Gott die Ehre geben. Das ist in unserer Perspektive, liegt es noch in der Zukunft. Da wird etwas geschehen, dann werden sie ihre Siegesgrenze niederlegen und ihm dafür danken, für diese Siegesgrenze, ihn dafür anbeten, für dieses Leben. Und wir verstehen, was kommt. Ich habe es ja euch gerade gelesen. Wann wird das sein? Wenn das Lamm durch sein kostbares Blut aus allen Nationen, Sprachen, Stämmen und Völkern sich die Seinen erlöst hat, wenn er sie erlöst hat und er hat den Preis bezahlt. Und das ist das ewige Leben, das ist der Siegeskranz. Wenn er also diesen Preis bezahlt hat, dann werden sie das zurücklegen und sagen, oh nein, das war nicht, was wir hier repräsentieren und tragen. Das ist nicht unser Verdienst. Das Lamm hat es getan, er hat es vollbracht. Also legen sie es zu seinen Füßen, Füße Jesu, und beten ihn eben dafür an, dass er es getan hat. Das ist ein herrliches Bild und das ist ein wichtiges Bild in Bezug auf die ganze Erlösung und in Bezug auf unser Verständnis unserer Erlösung, in Bezug auf die Anbetung, was letztendlich Anbetung ausmacht. Die Ältesten repräsentieren die Gemeinde und die Gemeinde hat eine Berufung zu preisen Ruhm seiner Herrlichkeit, zum preisen Ruhm seiner Gnade. Epheser Kapitel 1 kennen wir so gut und wir wissen, was die Botschaft ist. Wir verherrlichen Gott, weil er uns in seinem Sohn gerettet hat und zwar aus Gnade. Das ist im Wesentlichen die Botschaft, aus Gnade, nicht aus Werken. Und dafür geben wir ihm die Ehre. Das ist unsere Berufung, das ist die Existenz der Gemeinde. Das ist die Existenz der Gemeinde zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Weh, die Gemeinde, sag ich mal, tut das nicht. Und wir haben in den Sendschreiben gesehen, dass sie da in diesen Dingen versagt. Und dann müssen die Engel in Aktion treten. Da müssen die Bewahrer der Heiligkeit in Aktion treten. Da müssen die Bewahrer der Herrlichkeit in Aktion treten. Da müssen der Engelschor der Anbeter, da müssen sie in Aktion treten. und sozusagen die Gemeinde dazu führen, dass sie sich niederbeugt und die Gemeinde dazu anleiten, dass sie sich niederwirft und sie die Siegesgrenze geben und ihn anbeten. Also, und darum tauchen ja immer wieder die Engel auf und in den Engeln in der Gemeinde, in einzelnen Gemeinden wird er dann, in einzelnen Gemeinden wird er ja dann immer wieder gesagt, schreibe dem Engel. Die Engel tauchen ja permanent in der Offenbarung auf. In allen Gerichten spielen sie eine Rolle. Warum? Weil sie dafür verantwortlich sind, dass Gott die Ehre gegeben hat. Sie sind die Bewahrer der Heiligkeit und der Anbetung Gottes. Und darum treten sie so in Aktion und tun ihre Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat. So, sie haben diese Aufgabe. Und sie führen die Gemeinde mit in die Anbetung hinein. Die führen die Gemeinde mit in den Lobpreis mit hinein. Und legen also die Siegesgrenze, also ihre Siege niederwerfen vor dem Thron und sagen. Und jetzt kommt ein Lippenbekenntnis. Also die Anbetung hat eine äußere Form, das heißt in der Symbolik, in dem Tun, in der Handlung, aber auch in dem Bekenntnis. Und das ist Vers 11. Und dann sagen die, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Die Herrlichkeit, die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. So, schauen wir uns diesen Lobpreis hier an. Guckt mal den Lobpreis der vier lebendigen Wesen. Die sagen Herrlichkeit, Ehre und Danksagung. Schaut mal den Lobpreis der Ältesten. Herrlichkeit, Ehre und Macht. Jetzt, nachdem Jesus seine Macht empfangen hat, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, nachdem er das Erlösungswerk vollbracht hat, nachdem er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, darum wird er jetzt nicht nur ihm Dank gesagt, sondern hier kommt jetzt an Stelle, jetzt kommt, du hast Macht. Ja, wiederum heilig, 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 in dem Fall Herrlichkeit, Ehre und Macht. Bei den lebendigen Wesen, heilig, 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 Ehre, Danksagung, Herrlichkeit, Ehre, Danksagung. So, die Anbetung variiert, weil es hier immer um Aspekte des Handeln Gottes geht. Und das, was die Ältesten zur Anbetung bringen wird, ist, dass der ewige Gott Ehre empfängt, Anbetung bekommt, seine Majestät angebetet wird. Und da jetzt steht im Fokus die Macht, das Antreten der Macht. Gleich Kapitel 5 im Einzelnen wird das deutlich, wie er die Macht angetreten hat, über all die Schöpfung, über die ganze Schöpfung. Also wirklich über die ganze Schöpfung, auch die rebellierte Schöpfung, dass er die Macht nun angetreten hat. So, das bekennen sie. Sie bekennen, dass Gott, der ewige Gott, der Allmächtige, der Herr, dass unser Herr und Gott, ich liebe das, unser, nicht nur der Herr und Gott, sondern das ist wirklich, das sind Repräsentanten der Gemeinde und sie sprechen es zu und sagen, dieser Gott, der ewige Gott, ist unser Herr. Das heißt, wir stehen unter seiner Herrschaft. Er ist der, der über uns regiert. Er ist der, der über uns eben herrscht. Warum? Er hat die Macht. Und darum beten sie ihn hier an und sagen, würdig, würdig. Was ist Würdigkeit? Würdigkeit ist, du verdienst es. Man verdient etwas. Man ist würdig, etwas zu bekommen. Es gibt Situationen, da bekommen wir etwas und sagen, hey, ich bin nicht würdig. Aufgrund Verhalten, aufgrund von Voraussetzungen, aufgrund von Herkunft, keine Ahnung, sind wir nicht würdig, bestimmte Dinge zu bekommen, zu empfangen, zu tun, zu sagen, weil wir dem Maßstab nicht entsprechen. Wenn jemand würdig ist, zum Beispiel jemand hat ein Königsblut und so, und dann ist er würdig, natürlich dementsprechend ein Empfang zu bekommen oder einen Titel zu tragen oder andere Dinge. So, das hat was mit der Stellung und mit der Stellung und dem Wesen zu tun. Und wer kann so eine Anbetung bekommen? Wer ist würdig, angebetet und verherrlicht zu werden? kein Mensch, weil von seinem Wesen, von seiner Stellung, er ist nicht verdient. Er verdient etwas anderes. Er kann nicht Anbetung bekommen. Und jetzt kommen die Ältesten dazu und uns wird gesagt, es kommt bald etwas. Es kommt bald. Dann wird die Schöpfung etwas erkennen. Und dann werden auch die 24. etwas erkennen. Und zwar die Würdigkeit von dem Herrn und Gott, dass er wirklich würdig ist, diese Art der Anbetung zu bekommen. Er ist wirklich würdig, das zu bekommen. Und was diese Würdigkeit eben dann bewirkt oder woher diese Würdigkeit kommt, ja, oder ja, was ist diese, das ist Kapitel 5. Das ist Kapitel 5. Wie hat er sich als würdig erwiesen? Warum darf er Anbetung bekommen? Warum soll er und muss er Anbetung bekommen? Wie gesagt, das ist Kapitel 5. Aber nur, dass ihr hier vom Gedankengang her mir folgen könnt, die ganze Schöpfung, die ganze Herrlichkeit Gottes wird uns gezeigt, die vier lebendigen Wesen, die Schöpfung, die Gemeinde im Einzelnen wird uns vor Augen gemalt, mit der Berufung, Gott zu verherrlichen, aber es braucht etwas. Es liegt von unserem Standpunkt, Kapitel 4, liegt das eben noch in der Zukunft. Weil noch etwas nicht geschehen ist, das die Würdigkeit beweist und das den Grund der Anbetung fördert oder bewirkt. Das liegt noch in der Zukunft. Aber eine Sache noch, damit wir das Kapitel abschließen. Dann heißt es, würdig, denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also hier, wer ist er? Wer wird hier angebetet? Und worin liegt die Würdigkeit? Unter anderem, denn du hast alle Dinge erschaffen. Er ist der Schöpfer. Er ist der Anfang der Schöpfung. Er ist der Schöpfer. Er ist würdig, weil er die Dinge geschaffen hat. Er hat sie gemacht. Kein Mensch hat sie gemacht, kein Engel. All das wurde, all die lebendigen Wesen, was im Himmel ist und all das, was auf der Erde ist, hat er gemacht. Und allein das tun zu können, wer kann das? Mit Hiob zu sprechen oder das, was Gott im Hiob sagt, okay, Hiob, wenn du bestimmte Dinge tun kannst, dann können wir anders miteinander reden. Ich sage so, wenn wir anfangen oder wenn wir Dinge tun können, die Gott auch tun kann, dann können wir darüber reden, ob wir auch Ehre, Anbetung und Danksagung empfangen dürfen. Wenn wir diese Dinge nach unserem Willen tun können, das heißt alles, was wir wollen, hervorbringen können, dann können wir darüber anfangen zu reden, über unsere Macht und über unsere Stärke. Denn du hast alle Dinge erschaffen, alle Dinge, nicht nur ein paar, alle Dinge erschaffen. Und um deines Willens wegen waren sie. Das heißt, alles, was geschieht und alles, was passiert und alles, was gemacht ist, hat Gott gemacht. Und das ist die Anbetung wegen seinem Willen, weil er es wollte. Das ist die Perspektive. Das ist das Erste. Es geschieht, was er will. Kapitel 5 nochmal, ich nehme euch immer wieder hinein, wird uns diesen Willen jetzt offenbaren. Was der Schöpfer Gott geplant hat und was der Schöpfer Gott gewollt hat und was er tun wird und was er schaffen wird und auch Neues schaffen wird. Aber wie beginnen wir? Und das ist jetzt, um zusammenfassen, Kapitel 4. Kapitel 4, wir sind bei der Schöpfung und die Anbetung Gottes beginnt bei der Schöpfung. Nicht nur, dass Gott in dem, was er geschaffen hat, angebeten werden muss, und durch das, was er geschaffen, angebeten wird. Sondern damit darin, wenn wir darin auch den Willen Gottes erkennen und wenn wir auch den Willen Gottes darin akzeptieren. Wenn wir das tun, dann geschieht Anbetung. Da, wo wir das verneinen, da, wo wir das nicht akzeptieren und nicht wollen oder nicht mögen, dann berauben wir Gott der Ehre, der Danksagung, der Herrlichkeit. So, das ist so entscheidend. Das heißt, zu der wahren Anbetung gehört ein biblisches, ein richtiges Schöpfungsverständnis. Ein Verständnis über Gott, den Schöpfer. Und dass er eben alles gemacht hat. Und nach seinem Willen hat er das gemacht. Und nicht ein Urknall oder nicht Evolution oder sonst irgendwelche Konzepte. Und selbst, was weiß ich, ja, also das beginnt da. Wir können nicht Gott als einen Erlöser für uns in Anspruch nehmen, wenn wir Gott den Schöpfer verwerfen, oder wir können nicht an Gott den Erlöser glauben und ihm Danke sagen, wenn wir aber Probleme haben, ihn als den Schöpfer an ihn zu glauben und ihn anzunehmen. Er ist der Herr und Gott, und es beginnt, und darum beginnt die Bibel auch da, wo sie beginnt, erste Buch Moses, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da beginnt die Geschichte, da beginnt die Story. Und wir dürfen nicht einen Fehler machen, eben da nur im Neuen Testament einzusteigen und dieses Verständnis zu ignorieren, denn daraus resultiert alles. Ich will noch einen Gedanken hinzufügen in der Zusammenfassung dieses vierten Kapitels. Wir sehen, dass bevor Kapitel 5 kommt und somit der Löwen und aus dem Stamm Juda und das Lamm, das geschlachtet ist, und die Intronisierung von dem Lamm, bevor das kommt, dass wir schon in der himmlischen Schöpfung oder im Himmel vor dem Thron Gottes alles haben in seinem Willen repräsentiert in den geschaffenen Wesen, die letztendlich die Zukunft vorausschatten. Das, was ich damit sagen will, ist Folgendes. Dass Gott, bevor er alles gemacht hat, denn er hat die 24 Ältesten gemacht, er hat die vier lebendigen Wesen gemacht, er hat die Engelswelt gemacht, er hat die Cherubim und Seraphim gemacht. Bevor er alles gemacht hat, hat er einen Ratschluss gefasst. Und nach seinem Willen, nach seinem Ratschluss, hat er alle Dinge geschaffen, so wie es hier steht. Das heißt, auch nach seinem Ratschluss hat er die vier lebendigen Wesen gemacht. Er hat auch nach seinem Ratschluss die 24 Ältesten geschaffen. Und sie sind dazu da, um diesen Ratschluss zu repräsentieren. Die sind dazu da, um diesen Ratschluss zu bekennen und zu proklamieren. Und in diesem, dass sie diesen Ratschluss annehmen und sich drunter fügen, sich und niederfallen und nie sich niederwerfen, ist das die Anbetung. Die Anbetung ist da, wo sie den Willen Gottes gegenüber sich selbst, dass er sie geschaffen hat, indem sie das annehmen. Dann findet Anbetung statt. Und jetzt schaut mal, so das Erste. Gott in Ewigkeit macht einen Ratschluss. Und dann hat er schon den Ratschluss der 24. Ältesten. Das heißt, der Gemeinde, die ihn verherrlicht, die ihre Siegesgrenze niederwirft und ihn anbetet. Das ist schon im Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt schon da. Genauso das Gleiche ist auch der Ratschluss Gottes ist in der Schöpfung, repräsentiert durch die vier lebendigen Wesen, dass die ganze Schöpfung in und durch ihn komplett ausmacht. Das heißt, dass die ganze Schöpfung die Herrlichkeit Gottes von innen und außen repräsentiert. Letztendlich, dass Gott die ganze Schöpfung ist. Und warum? Damit Gott darin verherrlicht wird. Und diesen Ratschluss hat Gott also von grundlegender Welt gefasst. Dann hat er die Himmelswelt geschaffen. Die unsichtbare Welt geschaffen, nach diesem Ratschluss, nach diesem Willen, und hat dann nach diesem Ratschluss und Willen auch die sichtbare Welt geschaffen. Auch die sichtbare Welt geschaffen, sodass die himmlische Welt die sichtbare Welt repräsentiert. Wer kann Gottes Gedanken fassen, Gottes Wege gehen? Wer kann das alles so machen? So ist aber sowohl im Himmel gab es einen Sündenfall, Schöpfung, und es gab auf der Erde einen Sündenfall, Schöpfung. Beide Schöpfungen sind gefallen. Und das ist etwas, was Gott nicht wusste. Sondern sein Plan ist eben, eine neue Schöpfung zu schaffen und in dieser neuen Schöpfung alles zusammenzuführen zu dieser einen großen Anbetung, zu diesem einen großen Ziel. Ein Vers möchte ich euch dazu vorlesen, oder ein, zwei, aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, möchte ich euch da was vorlesen, was der Plan Gottes war vor Grundlegung der Welt. So, muss ich kurz aufschlagen. So, da ist schon eins drüber. Epheser 1. Schaut mal, Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, das ist in Jesus, für die Verwaltung. Ihr könnt übersetzen, vielleicht für das einfacher zu verstehen, für den Plan, für die Ordnung. Dass für die Verwaltung, also für den Plan, bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, in ihm. Das ist letztendlich Gottes Plan, diese beiden Schöpfungen zu einer Schöpfung zu machen, zusammenzuführen, die geistige Welt, die Himmelswelt und die sichtbare Welt, die irdische Welt, zusammenzuführen und zu einer neuen Schöpfung zu machen, in der eben das geschieht, was Gott will, nämlich Gerechtigkeit, Heiligkeit, Anbetung, Verherrlichkeit oder in der nicht das ist, was all das stört und hindert. Das ist Gottes Plan. Und dann sagt uns die Schrift, er hat uns das Geheimnis, das ist ein Geheimnis. Hat uns aber das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Ich lese euch gerade das in der Offenbarung. So, er hat uns das mitgeteilt, was er möchte. Und zwar eben in Jesus Christus wird er es schaffen. Er wird es hervorbringen. Durch das, was er tun wird, wird es möglich machen, dass diese beiden Schöpfungen eins werden in ihm. Unglaublich. Nicht nur Heiden, Juden werden eins, sondern Himmel und Erde werden eins. Wie herrlich ist das denn? Wie unfassbar ist das denn? Darum, nur nebenbei, damit wir das verstehen, darum gibt es Stellen, wo es heißt, wir werden bei ihm sein im Himmel. Und dann aber lesen wir, Stellen, wir werden auf der Erde, zum Beispiel auf der Erde herrschen. Ja, das lesen wir dann. Und den Begriff, was das Herrschen bedeutet, werde ich auch noch erklären, weil für manche das etwas schwierig ist. Nicht nur für eine, sondern für mehrere Leute. Die haben mir gesagt, aber ich will gar nicht herrschen. Was ist mit diesem Herrschen? Was meinst du mit dem Herrschen? So, was ist dieses Herrschen? Das gucken wir uns dann nochmal an. Aber überleg mal, was für Herrlichkeit. Das heißt, wenn andere Bibelstellen von der Erde reden, wo unsere Heimat sein wird, andere Bibelstellen von der Himmel, dann sagen die, okay, wo werden wir jetzt nun sein? Für die anderen, ja, die einen 144.000 im Himmel, der Rest auf der Erde. Nein, es wird alles eins sein. Himmel und Erde werden eins sein. Einen neuen Himmel und eine neue Erde wird er schaffen. Das heißt, in dem Gott alles ist. Und da brauchst du keinen Tempel, da brauchst du keine Sonne, da brauchst du keine Lichter, denn Gott wird ihr Tempel sein. Das ist das Bild, die ganze Schöpfung. Von innen und von außen, all die ganze Schöpfung ist, das wird die Wohnung und die Herrlichkeit Gottes sein. Und wir werden in dieser Herrlichkeit sein. Boah, selbst wenn ich das euch sage, weiß ich, das sind so Begriffe, Bilder, die schwer mit unserem menschlichen Verstand zu fassen sind. Aber ich verrate euch, es gibt nichts Besseres, als umhüllt von der Gegenwart Gottes zu sein. Ohne Sünde, ohne Fehler, ohne irgendwelches Falsch. Sondern allein in der Gegenwart seiner Herrlichkeit genießen zu dürfen, erleben zu dürfen, leben zu dürfen. Ich will euch das Bild vielleicht so erklären. Wenn ihr euch an die Momente eures Lebens erinnert, in denen ihr für einen Moment glücklich seid, von bestimmten Sünden frei zu sein, wo ihr nicht gequält seid, wo ihr nicht belastet seid, wo ihr einfach in dem Wissen der Vergebung, in dem Wissen der Freiheit von Zwängen und Sünden und Gedanken, Freiheit und einfach die Gnade Gottes genießen können. Ich hoffe, ihr kennt solche Momente, wo ihr einfach euch daran erfreuen könnt und es euch gut tut und es euch gut geht. So, nehmt dieses Gefühl, das so schön ist, jetzt schon und multipliziert das ins Unendliche und dann wisst ihr, was es bedeutet, bei Gott zu sein. Diese Fülle der Freiheit, des Friedens in vollkommener Weise zu erleben, das ist, was die Ewigkeit und die neue Schöpfung uns verheißt und auf das wir warten sollen. Also, im Wesentlichen ist das Kapitel 4 in der Offenbarung. So werden wir hineingenommen in den Thron Gottes. Zu dem Thron, zu der Herrschaft, auf den Jesus sich gesetzt hat und gesagt hat, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. So, der Vaters Thron wird beschrieben, Kapitel 4. Der das Sitzen auf den Thron des Vaters wird beschrieben auf Kapitel 5. Und da steigen wir jetzt da hinein und lesen weiter. Kapitel 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones unter vier lebendigen Wesen und mitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als er das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder von dem Lamm. Und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zum Priestertum gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. So, seht ihr das? So, wie verknüpft ist das mit Kapitel 4? Die 24 Ältesten, Kapitel 4 endet so: Die 24 Ältesten sagen: Du bist würdig, Herr und Gott. Und dann ist jetzt die Frage, was bedeutet Würdigkeit? Und schaut mal, jetzt wiederholt sich immer wieder die Aussage. Jetzt kommt das zu dem Lobpreis oder zur Erklärung, warum er angebetet wird, worin die Würdigkeit besteht. Vers 2 heißt es: Wer ist würdig, das Buch zu nehmen, wird die Frage gestellt. Wer ist würdig? Dann Johannes sagt und weint sehr, weil er niemanden als würdig sieht. Er erkennt niemanden, der würdig sieht. Er schaut sich die ganze Schöpfung an, kein Würdiger da. Dann darf er aber sehen und dann sieht er den, der würdig ist. Und dann singen sie alle einen Lobpreis, die lebendigen Wesen, die Ältesten. Sie singen was? Einen Lobpreis und sagen: Würdig. Und schaut mal, nachdem die lebendigen Wesen, nachdem dann die 24 Ältesten in diesen Lobpreis einstimmen und den Würdigen erkennen und den Würdigen besingen, führt das zu der nächsten Stufe, das ist gigantisch, führt das zu der nächsten Stufe der Anbetung. Und auf einmal sah er einen riesen Chor, eine riesen Menge, und zwar von Engeln, die man nicht zählen kann. Und sie alle stimmen jetzt mit hinein, diese Engelswesens, diese Engelwelt, die ganze himmlische Welt, alle Engel, heißt es, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm. Also das ist die Steigerung. Die Schöpfung betet an, das führt zu der Gemeinde, die betet an. Das führt zu der Anbetung der ganzen Himmelswelt, zu den Engeln an. So, da geht und steigert sich. Aber das ist noch nicht fertig. Fertig ist die Anbetung erst Kapitel 7, das zeige ich. Denn was wir hier haben, ist die Anbetung in der Himmelswelt. Da beten an, hier Kapitel 4, in Kapitel 5, sind die Anbetenden die Himmelswelt. Es sind die Repräsentanten der Himmelswelt. Der Repräsentanten im Himmel der irdischen Welt. So ist es besser. Hier betet noch nicht die Schöpfung an sich selbst an, denn sie ist übrigens noch unter Knechtschaft. Hier beten auch noch nicht die Gemeinde im Einzelnen an, denn sie muss noch durch die Läuterung hindurch. Aber die Repräsentanten tun das. Und das Erstaunliche ist, wann tun sie das? Wann tun sie das? In dem Moment, wo sie etwas erkennen. Und das, da lesen wir, oder da gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Seit wann findet im Himmel dieser Lobpreis und diese Anbetung statt? Ich liebe diesen Abschnitt wirklich. Und ich sage es nicht einfach so, um das zu sagen, dass ich es liebe. Ich liebe es wirklich. Aber das ist wirklich was, ein sehr feiner Abschnitt der Schrift. Gehen wir also damit hinein. Kapitel 5, Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. So, wiederum, wir werden hineingenommen oder wir sind immer noch in dem Thronsaal Gottes. Wir schauen immer noch den Thron an. Die ganze Herrlichkeit hat uns überwältigt und das, was da geschieht, ist absolut herrlich. Und jetzt auf einmal sieht Johannes genauer hin oder ihm wird mehr offenbart. Und er sieht nicht nur den, der auf dem Thron sitzt, in all dieser Herrlichkeit, die beschrieben wurde, sondern er sieht jetzt genauer hin und er sieht, dass er in seiner Rechten hat, seiner rechten Hand ein Buch oder eine Buchrolle, eigentlich ist es hier, in der Hand hat. Letztendlich ist es nicht entscheidend, ein Buch oder Buchrolle, gleich dazu mehr, aber er hat eben dieses Buch, diese Buchrolle in der Hand, und zwar in seiner rechten Hand. Die rechte Hand steht für die Ausführende, für die Kraft, für die Macht, für die Stärke, so in diesem Bild. Das heißt, er hat in seiner rechten Hand, so die ausführende Hand, hat er ein Schriftstück. Wir reden davon, das ist meine rechte Hand, dann von Mitarbeitern oder so, damit meinen wir, dass er alles für einen tut oder die Vollmacht hat oder eine besondere Stellung hat und besondere Vorrechte hat oder Fähigkeiten hat. Und in dieser Weise ist die Rede von Gottes Macht und von Gottes Stärke, die gerade ja besungen worden ist. Dass du bist würdig, warum? Denn du, Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. So, jetzt ist das Thema seiner Macht. Und dieses Thema der Macht ist verknüpft mit dem Thema, um deines, denn alle Dinge hast du geschaffen und um deines Willens wegen waren sie geschaffen und sind sie erschaffen worden. So, Macht, alle Dinge, die geschehen, geschehen wegen seiner Macht und das hat was mit seinem Willen zu tun. Wenn wir diese Dinge zusammenbringen, wird es uns jetzt offenbart mit seiner rechten Hand, der sitzt auf dem Thron und er hat seinen Willen in ein Buch geschrieben. Das heißt, hier bekommen wir ein Bild in den Ratschluss Gottes, der festgeschrieben wird, der wirklich vollkommen festgeschrieben wurde, der vollkommen aufgeschrieben wurde, wird ausgedrückt, dass dieses Buch, das in seiner Hand hat, auf der Rückseite, auf der Innen- und der Rückseite beschrieben worden ist. Am besten ist es in diesem Sinne zu verstehen, es ist vollgeschrieben. Das heißt, es ist nicht nur auf der Rückseite beschrieben, aber innen haben wir noch Platz. Oder es ist nur auf Innenseite beschrieben, aber es hat noch ein paar Platz auf der Rückseite. Damit ist gesagt, es ist der ganze Ratschluss Gottes. Es ist, darin ist niedergeschrieben, der ganze Wille Gottes. Es ist vollkommen, es ist ganz. Kein Platz für Ergänzungen, kein Platz für Nebenbemerkungen oder andersrum, kein Platz für Korrekturen. Das, was wir haben, kein Platz für Korrekturen. Johannes sieht also diesen Schöpfergott, der alles tut nach seiner Macht und alle Dinge geschehen nach seinem Willen. Er ist der Allmächtige. So. Und er, dieser Allmächtige, hat einen Ratschluss gefasst. Und jetzt Und es wurde versiegelt, und zwar mit 7 Siegeln. 7, wiederum diese Zahl, die wir sehr gut kennen, das heißt, diese ganze Wille Gottes wurde komplett versiegelt. Siegel haben die verschiedenen Funktionen, die zeigen, wem es gehört, und die sagen auch, wer es öffnen kann. In dem Fall eine Buchrolle, damals eben ein Papier, wurde beschrieben, umgedreht und auch beschrieben, das heißt Vorder- und Rückseite. Dann wurde es zusammengerollt und dann an der Stelle mit 7 Siegeln wurde es versiegelt, sodass man es nicht aufmachen kann. Du kannst dieses nicht aufrollen und somit konntest du nicht sehen, was drinnen steht. Du kannst auch das von außen nicht lesen, was ja zusammengerollt ist. Und solange diese Siegeln drauf sind, konntest du den Inhalt dieser Buchrolle nicht lesen. Das heißt, solange es versiegelt war, konnte man den Willen Gottes nicht kennen, konnte man den Willen Gottes nicht verstehen. Dieses Versiegeln bedeutet verborgen. Ja? Und jetzt ist die Frage, wer kennt den Willen Gottes? Wer kennt den ganzen Ratschluss Gottes? Wer weiß, was Gott will? Wer weiß, was Gott in jedes Kleinste geplant und gedacht hat? Wer kennt den Ratschluss Gottes, der vor Grundlegung der Welt gelegt worden ist und somit nach diesem Ratschluss alles, was geschaffen worden ist, alles, was getan worden, geschieht? Wer weiß, warum die Dinge geschehen, wie sie geschehen und was Gott sich bei all diesen Dingen gedacht hat? Wir wissen es nicht, deswegen raten wir so viel. Wir überlegen, wir vermuten, wir schätzen, wir hoffen. Ich sage es mal, im besten Fall treffen wir sogar das Richtige und verstehen. Aber in den meisten schlechten Fällen, dann haben wir unsere eigenen Vermutungen und die haben nichts mit dem zu tun, was der Wille Gottes ist. Deswegen sagt Gott, dass nach den eigenen Wünschen und Herzen reden die Menschen und nicht das, was sein Wille ist. Wann können wir sicher sein, dass wir wirklich das Richtige wissen? Wenn Gott selbst sich offenbart. Wenn Gott uns seinen Willen bekannt gibt, dann können wir nur sicher sein, dass wir bei der Wahrheit sind. Das heißt, wenn er sich offenbart und seinen Ratschluss uns mitteilt. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Wer? Starker Engel heißt es. Und ein starker Engel, merkt ihr die Engel, was für eine Rolle das spielen? Und ein starker Engel, einer der höchsten Engel, vielleicht Michael, fragt, wer ist würdig? Wer ist würdig? Wer ist in der Lage, den Willen Gottes zu kennen? Wer ist in der Lage, den Willen Gottes zu offenbaren? Denn Siegel brechen bedeutet den Willen, somit die Schriftrolle öffnen können und öffnen und dann lesen können. So, wer ist in der Lage, wer ist würdig, wer hat das Recht, wer ist in der Lage, Gottes Willen zu kennen, zu verstehen und ihn auch zu offenbaren? In Kapitel 10 werden wir sehen, dass Johannes auch ein Büchlein bekommt, auch eine Rolle, die er essen soll, die ihm zuerst süß im Mund und dann bitter im Magen liegen wird. Und dann heißt es eine geöffnete Rolle. Und am Ende dieses Abschnitts, wichtiges Abschnitt, heißt es, du musst weissagen über Stämme, Völker und Sprachen. Das heißt, Johannes musste verkündigen den Willen Gottes, den er essen sollte. Und für ihn zuerst so herrlich war, aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, alles andere als herrlich war, schwierig waren. Er musste diesen Willen Gottes verkündigen. Aber damit er es verkündigen konnte, musste eine offene Schriftrolle essen. Sondern wenn sie versiegelt worden war, wenn sie verschlossen war, er hätte es essen können, das wäre nicht süß in seinem Mund gewesen. Er hätte nichts verstanden. Er hätte nichts davon auch weitergeben können. Das heißt, es muss eine offene Rolle sein. Wir sind am Anfang hier, beim Schöpfer Gott. Und wisst ihr, woraus die Anbetung entspringt? Aus dem Verständnis dessen, dass der Wille Gottes offenbart wird. Dann, wann werden die lebendigen Wesen Gott anbeten auf dem Thron sitzen? Wann werden die 24 Ältesten ihn anbeten? Wenn der Würdige gefunden ist, der den Willen Gottes nicht nur kennt, nicht nur uns offenbaren kann, sondern auch ausführen kann, der den Willen Gottes, der genau das tun kann, was Gott will. Darum geht es hier. Der genau das tun kann, was Gott will. Und das ist, wo uns gezeigt wird. Also, Wir kommen vor dem Thron Gottes und jetzt geht es um seinen Willen. Jetzt geht es um seine Macht. Wer ist würdig, für diese Macht anzutreten? Wer ist würdig, diesen Willen Gottes zu kennen, zu offenbaren und auszuführen? Und diese Frage stellt sich hier Johannes, der diese Schau bekommt. Und als er schaut und sucht, findet er niemanden. Ist verständlich, oder? Liebe Freunde, wir wollen alle den Willen Gottes wissen, gerade in solchen Zeiten. Deswegen machen wir auch das Buch der Offenbarung durch. In Zeiten, wo Dinge passieren, die uns über den Kopf hinaus wachsen, die es alles schwierig machen, die wirklich schwierige Zeiten. Und es ist ja ungelogen, dass in solchen Zeiten wie jetzt haben wir noch nie gelebt. Und von daher ist es schwierig. Und was suchen wir? Wir versuchen das einzuordnen. Wir versuchen das zu verstehen. Wir wollen den Willen Gottes darin wissen. Und nicht nur, was Gott will, auch den Willen Gottes für uns wollen wir darin wissen. Wer ist würdig? Wer weiß, was das alles hier ist? Und indem wir brauchen jemanden, der uns das offenbart. Und das ist nur der, das kann nur einer sein, der würdig ist, den Willen Gottes zu offenbaren und auch zu auszuführen. Und Johannes sucht. Wir sind mit auf der Suche. Und er schaut und dann heißt es, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel und auch nicht auf der Erde und auch nicht unter der Erde konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Niemand. Schaut, das, was uns jetzt gezeigt wird, Johannes durchsucht die ganze Schöpfung. Er schaut sich jedes Wesen an, das es gibt. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Er schaut sich alle an. Und es gibt niemanden, das heißt kein Geschöpf, kein Repräsentant, keine von den 24 Ältesten, keine von den vier lebendigen Wesen, niemand von denen, obwohl sie so herrlich und nicht mal dieser eine groß starke Engel, keiner war würdig. Warum? Sie sind alle Geschöpfe. Sie können das nicht, sie sind nicht in der Lage. Also es muss ein anderer sein. Es kann nur Gott selbst sein. Und das wird uns gleich offenbart, wer er ist. Und nach der Pause, diesmal lass uns etwas die Pause kürzer machen, 10 Minuten. In 10 Minuten schauen wir uns an, wie Johannes den Richtigen findet. Okay? Also nach der Pause geht's weiter.